Diese Folge wird präsentiert von Goodlands, dem All-in-One-Tool für Freelancer. Der Freelancer-Alltag besteht ja nicht nur aus der eigentlichen Dienstleistung, sondern auch aus diversen administrativen Aufgaben, wie das Verwalten der Aufträge, Rechnungserstellung und die Buchhaltung. Und genau diese Aufgaben sind mit Goodlands kein Problem mehr. Du kannst deine Zeiten erfassen, Projekte organisieren, deine Buchhaltung machen, Rechnungen schreiben und Verfügbarkeiten planen. All diese Dinge zentral an einem Ort und optimiert für Freelancer. Statt für jede dieser Aufgaben jetzt eigene Tools zu verwenden, die dann nicht untereinander kommunizieren, kannst du mit Goodlands wirklich einen ganzheitlichen Workflow umsetzen. Das Tool begleitet dich wirklich vom ersten Angebot bis zur Versteuerung deines Umsatzes und gibt dir den kompletten Durchblick über dein Freelancer-Business. Zum Jahreswechsel kannst du Goodlands 3 Monate kostenlos testen mit dem Gutscheincode FreelancerPodcast. Alle Infos und Links auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Folge 172 des Freelancer-Podcasts. Und bei mir ist Stefan Radakovic. Moin, Stefan. Ja.
Moin, Yannick.
Wir haben schon gerade über Aussprache von Namen gesprochen. Und ich habe direkt Stefan statt Stefan gesagt. Du heißt Stefan, bist Serbe, bist Freelancer und hast, wir haben uns kennengelernt im Rahmen von dem B2B Experts Club Meeting, ne? Da haben wir uns getroffen.
Genau. Das B2B Experts Club Meeting von Movers and Makers. Ich hatte die Inspiration gesucht, mich auch in Deutschland stärker mit meinen Freelance-Kollegen zu vernetzen. Mhm. Und genau, da sind wir dann ins Gespräch gekommen.
Genau. Und wir haben gesagt, es wäre doch mal interessant, mal deine Freelance-Story zu besprechen. Du kannst dich auch gleich nochmal einmal selber vorstellen und sagen, was du eigentlich genau machst. Aber nur vielleicht so ein bisschen als Kontext vorweg. Ich fand es interessant, von dir mal zu hören, wie ist es. Und auch in Serbien so, wie ist Freelancing eigentlich in anderen Ländern? Weil darüber spricht man, finde ich, hier auch zu wenig, dass wir uns als Freelancer in Deutschland auch mal ein bisschen damit beschäftigen, wie ist eigentlich generell in Europa und auch auf der Welt Freelance-Economy sich so entwickelt und ob das ein Trend ist, der sich da vielleicht auch schon mehr abzeichnet als bei uns, ne? Aber bevor wir da jetzt ins Thema reingehen, vielleicht sagst du nochmal selber, wer du bist und was du eigentlich machst.
Ja, also genau, mein Name ist Stefan, aber wer mich Stefan nennen will, kann mich Stefan nennen. Ich bin 25 Jahre alt, mittlerweile schon seit fast 2 Jahren selbstständig. Lebe zurzeit in Belgrad, das war aber nicht immer der Fall. Ich habe nämlich schon vorher in meinem Leben in Prag, Berlin und Ankara gelebt. Also bin so ein bisschen durch die Welt gekommen. Und als Freiberufler beschäftige ich mich mit der Unternehmensberatung. Also ich helfe kleinen und mittelständischen Unternehmen aus dem Dachbereich mit ihren Anliegen in Serbien oder auch anderen Ländern in der Region. Vor dem Krieg habe ich auch sehr viel mit Russland, der Ukraine und Belarus zu tun gehabt. Mittlerweile ist da nur noch Kasachstan übrig. Und ich helfe bei Fragen zum Markteintritt, zur Marktlage, auch beim Zurechtkommen, administrative Fragen. Das ist so mein Steckenpferd. Und nebenbei hatte ich auch freiberufliche Übersetzungen gemacht, was einfach so passiert ist, dass als ich mich selbstständig gemacht habe, viele Unternehmen realisiert haben, dass ich mit 6 Sprachen Sprachkenntnisse mitbringe, die zum Übersetzen geeignet sind. Und da wurde ich da mehr oder weniger reingedrückt. Aber am Anfang ist Freelancing ja immer so ein Ausprobieren, was zu einem passt. Genau. Das ist das, was ich gerade mache.
Ja, da sagst du auch schon was. Ausprobieren, was zu einem passt. Und interessant fände ich jetzt dabei auch, wie dieser Prozess bei dir war. Also wie bist du da hingekommen, dass du gesagt hast, ich berate Unternehmen, die jetzt nach Serbien, sind das dann oft Filialen oder beziehungsweise Zweitsitze oder sowas? Oder sind das wirklich Firmen, die einfach sagen, wir wollen jetzt hier, wahrscheinlich, wenn es deutsche Firmen sind, wollen die wahrscheinlich da irgendeinen zweiten Standort oder dritten Standort oder so aufmachen, oder?
Also meistens geht es darum, einen zweiten oder einen dritten Standort aufzumachen. Es gibt natürlich verschiedene Arten und Weisen, wie man das machen kann. Also sei es die Zweigstelle, sei es eine Repräsentanz, sei es eine Tochtergesellschaft. Es gibt aber auch Unternehmen, die wollen einfach nur ihre Produkte hier verkaufen, ohne eine rechtliche Vertretung hier zu haben. Okay. Also quasi Käufer oder Zusammenarbeit hier finden, ohne jetzt sofort eine Repräsentanz zu gründen. Also dass dann der Vertrieb oder der Verkauf direkt über die deutsche Firma geht.
Okay.
Da hat ja Serbien als Nicht-EU-Land ein paar Verträge mit der EU, die das ermöglichen. Und das sind dann aber immer auch sehr komplizierte Fälle. Also da habe ich auch immer Schwierigkeiten, wenn es darum geht, diese Unternehmen richtig zu beraten. Also meistens ist es natürlich einfacher, wenn man etwas über eine Repräsentanz oder eine Zweigstelle macht, also sich wirklich hier ansiedelt. Und ja, es gibt aber auch viele Mandanten, die erforschen einfach nur den Markt und entscheiden sich dann trotzdem für was anderes. Da ist man aber natürlich auch immer wieder gerne dabei mit an Bord bei solchen Projekten.
Diese Positionierung oder beziehungsweise diesen Fokus darauf auf, ne, Dachunternehmen, die jetzt in Serbien Geschäfte machen wollen, das ist ja wahrscheinlich darin begründet, dass du einfach, bist du in Serbien oder in Deutschland geboren?
Keins von beiden, ich bin in Tschechien geboren.
Ah, okay. Oder das. Aber es gibt ja wahrscheinlich dann irgendwie einen Bezug bei dir, dass du gesagt hast, hast du eine Zeit lang in Deutschland gelebt, beziehungsweise du hast ja die Sprache dann gelernt.
Genau. Also ich habe in Deutschland studiert, ich habe in Tschechien zwar Deutsch gelernt, habe aber in Deutschland meinen Bachelor und meinen Master abgeschlossen, habe dort auch angefangen dann zu arbeiten und habe mich auch in Deutschland selbstständig gemacht. Und ich betreibe mein Business auch weiterhin unter meiner deutschen Lizenz. Also damit ich auch für Dachunternehmen weiterhin ein deutscher Freelancer bin.
Was ja eigentlich, wir haben im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, fast für dich sinnvoll wäre, aufgrund der, ich weiß nicht, wie steuerliche Belastung und so in Serbien ist, aber Deutschland wird da sicherlich höhere Abgaben und sowas haben, fast, weil du lebst ja auch in Serbien, ne?
Ja, ich lebe in Serbien, ich verbringe hier den Großteil meiner Zeit und bin aber halt eben noch in Deutschland gemeldet, um halt eben die Freiberuflichkeit dort zu behalten. Und ja, die Abgaben sind höher. Es gibt aber ein paar Vorteile im Gegenzug zu den serbischen Abgaben. Einerseits ist in Deutschland der steuerliche Freibetrag höher und der progressive Steuersatz sorgt auch dafür, dass ich manchmal sogar weniger Steuern zahlen muss, als ich es hier tun würde. Und Serbien zwingt alle seine Freiberufler in die gesetzliche Krankenversicherung und die gesetzliche Rentenversicherung, was in Deutschland ja nicht der Fall ist. Und das gibt mir dann mehr Freiraum, zum Beispiel bei der Rentenversicherung, mir auch private Modelle zu überlegen. Und was die Krankenversicherung angeht, ich bin gerade in Deutschland gesetzlich versichert, habe aber den Vorteil, dass die deutsche gesetzliche Krankenversicherung in Serbien wie eine private Krankenversicherung fungiert. Solange die Ärzte weniger abrechnen, als es bei der deutschen gesetzlichen der Fall ist. Und das ist hier meistens immer der Fall. Das heißt, ich kann hier mit meiner TK-Krankenkarte die gleichen Vorteile genießen wie ein Privatversicherter hier.
Cool. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so klappt, dass du dann einfach mit der deutschen Krankenkassenkarte diese Vorteile hast. Aber wenn du sagst, okay, es muss einfach nur drunter liegen, unter dem, was sonst normalerweise in Serbien abgerechnet werden, ne, so rum, in Serbien abgerechnet würde, dann ja.
Dann passt, dann ist das eigentlich alles sehr schön erledigt. Das hat damit zu tun, dass Serbien als EU-Beitrittskandidat schon bestimmte EU-Prinzipien durchgesetzt hat. Und unter anderem ist die Anerkennung der Krankenkassenkarten mit dabei. Und mit dieser deutschen Krankenversicherung war ich auch, als ich in Ankara gelebt habe, in der Türkei abgesichert, weil die Türkei ebenfalls so ein Abkommen hat.
Du bist schon gut
Was auch,
rumgekommen.
ja. Ja,
Ja.
ich ziehe gerne um. Ich ziehe gerne um und baue mir mein Remote Office in verschiedenen Ländern auf und habe dann auch immer die Möglichkeit, den Markt so ein bisschen zu entdecken und mich dann auch auf diesen Markt zu spezialisieren. Ich hatte auch tatsächlich einen Mandanten mit einer Tochtergesellschaft in der Türkei und die 6 Monate, die ich dann in Ankara verbracht habe, waren dann auf dem Lebenslauf oder auf meinem Portfolio die Bestätigung, okay, ich bin nicht vollkommen ahnungslos. Genau. Ja, und was die deutsche Krankenversicherung angeht, man ist in sehr vielen Ländern der Welt abgedeckt. Und viele Leute in Deutschland sind sich nicht bewusst, wie viele Abkommen Deutschland abgeschlossen hat. So dass es sehr, sehr praktisch ist, wenn man so ein bisschen ins digitale Nomadentum einsteigen möchte, ziemlich gut versichert zu sein und dann für einen deutlich besseren Preis, als es die meisten Auslandsversicherungen machen, die privat operieren.
Ja, man hat sehr gute Voraussetzungen, als digitaler Nomade zu leben. Ne, wenn du in Deutschland wohnst, dann oder da auch noch, viele lassen ja den Wohnsitz auch in Deutschland erstmal, wenn sie jetzt sagen, ich ziehe jetzt erstmal los, melden sich nicht gleich ab und alles. Das sind dann eher die Leute, die dann sagen, okay, das kann ich mir auch für die Zukunft als langfristigen Lebensstil vorstellen. Aber du würdest dich selber nicht als digitaler Nomade bezeichnen, oder? Du bist schon dann jetzt länger an einem Ort.
Ja, also prinzipiell, ich würde mich nicht so sehr als digitaler Nomade bezeichnen, obwohl ich schon den Anspruch habe, irgendwann mal auch mehr umzuziehen und in kürzeren Intervallen. Es ist aber aktuell so, dass es für meinen Mandantenstamm sehr praktisch ist, dass ich in Belgrad sitze. Und deswegen will ich auch meinen Mandanten diesen Standortvorteil geben, weil sie den auch gerne nutzen möchten. Was ich zum Beispiel auch mache oder womit ich auch experimentiere, ist Verhandlungsführung, also deutsche Unternehmen, die Vertragspartner gewinnen möchten. Also wenn jetzt jemand einen Zulieferer sucht und einen serbischen Zulieferer für, keine Ahnung, Lebensmittelprodukte finden möchte, biete ich mich natürlich gerne an, zwischen den Unternehmen zu verhandeln und dem Unternehmen bei Verhandlungen zu helfen. Also so ein Projekt habe ich auch schon einmal angenommen und dann ist der Standort auch wiederum wichtig, weil es geht ja darum, dass ich im Namen eines deutschen Unternehmens persönlich irgendwo aufkreuze.
Was hast du studiert?
Im Bachelor habe ich VWL mit Schwerpunkt Soziologie studiert und im Master Osteuropäische Regionalstudien mit Fokus auf Wirtschaft und Kultur.
Das prädestiniert dich dann ja wirklich für das, was du jetzt tust. Also ich wollte gerade fragen, wie war der weitere Weg, ne, nach dem Studium? War das eine natürliche Entwicklung dahin, wo du jetzt bist, oder hast du zwischenzeitlich noch mal angestellt gearbeitet?
Ich war angestellt, ich war bei einer Anwaltskanzlei angestellt.
Okay.
Als Experte für Ost- und Mitteleuropa.
Ah.
Und genau dort habe ich quasi schon die ersten beraterischen Tätigkeiten durchgeführt. Und als ich dann festgestellt habe, dass 9 to 5 nicht unbedingt das ist, was ich machen möchte, vorrangig wegen der geografischen Flexibilität,
Ah, okay.
bin ich zu meiner Chefin gegangen und habe das Gespräch gesucht. Und meine Chefin meinte dann, ja, Herr Radakovic, Sie können sich doch auch selbstständig machen. Und hat mir dann die Selbstständigkeit ermöglicht,
Okay, cool.
indem sie gesagt hat, gut, dann machen Sie sich selbstständig und wir werden Mandant bei Ihnen.
Das hört man auch nicht oft.
Das hört man sehr, sehr selten und ich hatte so viel Glück und ich bin immer noch endlos dankbar. Und genau, die Kanzlei ist weiterhin Mandantin bei mir
Oh, cool.
und wir arbeiten auch weiterhin zusammen.
Ja.
Also ich habe da auch meine ehemalige Chefin, jetzt meine Mandantin, die wirklich auf Augenhöhe mit mir zusammengearbeitet hat und mir geholfen hat, diesen Weg einzuschlagen und auch immer wieder mit Tipps und Tricks Mentoring bei mir macht.
Nicht schlecht. Also das zeigt auch mal wieder, dass es schon sinnvoll ist, auch wenn man jetzt sagt, ich verabschiede mich jetzt von dem Unternehmen, weil ich kündige jetzt. Gut, wenn man jetzt nicht wenn man aus Gründen, wenn man jetzt seinen Job da nicht mochte oder das Arbeitsklima nicht mochte, dann vielleicht nicht. Aber wenn man jetzt im Guten auseinandergeht, das einfach nochmal anzusprechen und zu sagen, hey, ich mache das und das. Wie sieht's aus? Vielleicht, ihr wisst ja, wie ich arbeite. Und ihr wisst ja, das muss man ja auch immer dazu sagen, man ist ja mit den Prozessen vertraut, man muss nicht mehr eingearbeitet werden. Das ist ja ein Riesenvorteil gegenüber allen anderen Freelancern, dass man auch dann gebucht wird von der Firma, wo man kündigt, ne?
Definitiv. Ich glaube, was bei mir der ausschlaggebende Punkt war, ist, ich habe das, was ich gemacht habe, wirklich sehr, sehr gemocht. Und die gesamten Projekte, die ich dort gestartet habe, fand ich alle super spannend. Und am Ende des Tages lag es bei mir, dass ich mich längerfristig nicht in Deutschland gesehen habe, aber Teile meiner Stelle nicht remote zu erledigen waren. Also es gab einfach bestimmte Dinge, bestimmte Abläufe, die einfach in der Kanzlei vor Ort gemacht werden mussten.
Ja.
Und die konnte ich dann nicht erfüllen. Also eine hundertprozentige Homeoffice-Option gab es nicht. Aber bei den Projekten, wo unsere Mandanten eh nicht vor Ort waren, sondern eh irgendwo anders in Deutschland oder auf der Welt loziert waren, war es ja dann auch egal für mich.
Ja.
Und dann haben wir so den Zwischenweg gefunden.
Nicht schlecht.
Genau.
War, das heißt, ja?
Ich wollte sagen, ich habe dann also meine Selbstständigkeit quasi schon mit einem Mandat in der Hand begonnen.
Ich wollte es nämlich gerade sagen, das war also, das ist für, ich hätte dich jetzt nämlich als nächstes gefragt, woher so die ersten Kunden kamen. Gut, den ersten Kunden haben wir damit abgehakt. Das ist natürlich ein perfekter Start. Am besten ist es ja auch, wenn man eine Selbstständigkeit nicht startet und dann Kunden sucht, sondern dass man eine Legitimation der Selbstständigkeit daran findet, dass man einfach schon eine Anfrage hat. So machen das ja auch viele, ne? Ich kenne ganz viele Stories von Freelancerinnen und Freelancern, die einfach deswegen Freelancer geworden sind, weil sie eine Anfrage hatten von jemandem, wo gesagt wurde, hier, lass uns mal für 3-4 Monate zusammenarbeiten. Ich habe hier ein großes Projekt oder so und kannst du das leisten? Und dann sagen die, nö, kann ich nicht, ich bin angestellt und so weiter. Ja, mach dich doch selbstständig. Und dann geht das sozusagen von einem auf den anderen Tag oder so, führt das zur Selbstständigkeit bei manchen Leuten. Und das ist natürlich das Beste. Wo kamen denn die weiteren Kunden dann bei dir her? Also hast du dann aktiv Kundenakquise betrieben oder ging das auch so, hat sich das auch so entwickelt?
Das war immer, es ist immer sehr, sehr gemischt gewesen. Also am Anfang bin ich erstmal in diese Übersetzerschiene gerutscht.
Ja.
Also weil durch meine Sprachkenntnisse kamen halt eben oftmals die Anfragen rein, weil das sehr präsent auf meinem Lebenslauf ist. Und man auch als Freiberufler mit relativ wenig Berufserfahrung trotzdem noch einen guten Übersetzerjob bekommt. Weil bei freiberuflichen Übersetzern geht es auch um die Berufserfahrung, aber bei vielen geht es einfach darum, okay, wir brauchen jemanden für diese Sprache. Und, ja. Und Deutsch-Serbisch ist eine seltene Sprachenkombination. Okay. Noch dazu, Deutsch-Tschechisch ist auch nicht gerade häufig. Und dahingehend kamen darüber dann meistens Anfragen rein, aber auch oft, da finde ich auch am meisten Ausschreibungen. Also freiberufliche Übersetzer werden ganz oft über Ausschreibungen gesucht. Und was meine Mandanten angeht, die in der Unternehmensberaterschiene sind, das hat bis jetzt eigentlich nur über Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert. Also meine Webseite existiert, die ist da, wird kaum genutzt, LinkedIn existiert, ist da, muss ich wahrscheinlich lernen, wie ich besser damit umgehe.
Ja.
Aber bis jetzt kamen die meisten über Empfehlungen, was manchmal so ein bisschen schwierig ist, weil viele in derselben Branche dann sind. Aber es heißt dann, ey, ich habe, keine Ahnung, mir einen Zulieferer in Serbien geholt, der liefert mir jetzt meinen Mais. Und der nächste und sagt das dann zum nächsten Betrieb und der nächste Betrieb sagt, oh, taugt dieser serbische Mais irgendwas? Ja, hab den bei dem und dem Berater gefunden und dann kommen dann so langsam die Anfragen immer mal wieder rein. Ja.
Und Anfragen, du sagtest, für die Übersetzerjobs haben sich die Leute bei dir gemeldet? Kam das vorwiegend über deine Website? Hattest du da irgendwie SEO-Optimierung drauf oder wie haben die Leute ihren Weg dann zu dir gefunden?
Gute Frage. Ich glaube, die meisten haben mich über LinkedIn gefunden. Bei der Website ist SEO-Optimierung. Ich kenne mich mit diesen Sachen nicht aus. Dafür habe ich wiederum Freelancer, die für mich arbeiten und für mich diese Sachen erledigen.
Ja, das ist völlig okay.
Klar, ich bin halt eben nicht Experte. Das ist halt eben nicht mein Experte.
Kannst ja nicht alles machen.
Genau. Nee, also bei den meisten war das dann dass sie mich entweder über LinkedIn gefunden haben oder ich diese Unternehmen über die Ausschreibung gefunden habe. Also es gibt dann, bei Übersetzern ist es auch einfach, Plattformen zu finden. Ich habe dann auch mich bei ein paar Agenturen beworben und mit ein paar Agenturen zusammengearbeitet. Und dann vermittelt einen die Agentur schon. Und das ist eigentlich ganz angenehm, wenn man so Aufträge reinbekommen möchte. Und genau, ich habe dann auch eine Zeit lang mit Behörden zusammengearbeitet, aber dadurch, dass ich jetzt nicht mehr in Deutschland ansässig bin, hat sich das auch erübrigt.
Und die Ausschreibung hast du da auf speziellen Plattformen geguckt oder wo bist du fündig geworden?
Tatsächlich hat es gereicht, meistens eine Google-Suche zu machen.
Okay.
Weil man muss ja einfach nur nach Übersetzer und der Sprache suchen, in die man übersetzt. Und
Ja.
da kommen eigentlich ganz viele interessante Ergebnisse und sehr viele interessante potenzielle Mandanten bei raus.
Okay, also es ist schon alles
Also.
so ein bisschen proaktiv dann, dass du gucken musst, was ist gerade so da, dich drauf beworben. Da hast du wahrscheinlich irgendwie Lebenslauf, Portfolio oder so hast du gemacht, online wahrscheinlich als Website.
Genau.
Und dann immer mitgeschickt. Ich frage das jetzt so genau, weil ich es immer cool finde, wenn Leute zuhören, die vielleicht selber in einer ähnlichen Situation sind, die sich jetzt fragen, okay, Kundenakquise, da ist ein großes Fragezeichen. Ich glaube, das ist ja alles für uns alle nicht so das einfachste oder der einfachste Bestandteil des Freelancings, es sei denn, man ist jetzt gerade Sales-Freelancer, dann hat man, das bringt man diese Kompetenz schon in seiner Leistung mit. Aber ne, ist für viele einfach eine Sache, mit der man sich vorher nie befasst hat. Deswegen finde ich es immer cool, wenn man dann die Anekdoten auch konkretisiert und drüber spricht, was auch, wie es genau gelaufen ist. Ne?
Also ich schicke meinen Lebenslauf meistens mit der Bewerbung. Wenn ich mich per E-Mail bewerbe, verweise ich nicht extra nochmal auf meine Webseite, denn meine Webseite ist eine E-Mail-Unterschrift und ein Mandant, der wirklich mit einem zusammenarbeiten will, wird dann einfach auf den Link klicken.
Ja.
Also auch jetzt nicht, also man will potenziellen Mandanten nicht dieses aufdringliche Gefühl geben, sondern halt eben ein Angebot machen und die meisten Mandanten lesen die E-Mail-Unterschrift. Also in meiner E-Mail-Unterschrift ist meine Telefonnummer
Ja,
und
ja.
meine Website und da suchen ja auch die mal. Also wenn jetzt jemand den Kontakt suchen wird und schon die E-Mail hat, findet man den. Also man muss es jetzt nicht noch einmal so explizit machen. Genau, also das ist die Art und Weise. Und was die Kundenakquise angeht, ich glaube, wenn ich Kunden akquiriere, mache ich das tatsächlich meistens in der Übersetzungsschiene, weil es halt eben viel einfacher ist. Weil bei Unternehmen, die jetzt einen Markteintritt planen, das größte Problem für mich persönlich ist ja, ein Markteintritt ist ja erstmal prinzipiell ein Unternehmensgeheimnis.
Ja, stimmt.
Und das heißt, das ist nicht unbedingt öffentlich vorzufinden.
Ja.
Und deswegen suchen da meistens Unternehmen proaktiv alleine. Und ich glaube auch bei Übersetzern suchen Unternehmen proaktiv alleine. Was ich interessant finde, ist, die meisten Unternehmen, die mich kontaktiert haben, haben mich für Deutsch-Englisch kontaktiert. Und Deutsch-Serbisch habe ich meistens Ausschreibungen gefunden. Meine Theorie dahinter wäre, was ich auch so mit anderen freiberuflichen Übersetzern besprochen habe, dass wenn eine Sprache sehr, sehr viele Freelancer hat, begibt sich ein Unternehmen meistens selber auf die Suche und findet schon wen. Wenn aber eine Sprache nicht sehr gut gedeckt ist oder sehr viele Freelancer einem absagen, probieren es Unternehmen über eine Ausschreibung. Ich habe nämlich einen guten Kollegen, mit dem ich auch sehr, sehr gut befreundet bin, der deckt nämlich Russisch und Ukrainisch ab.
Ja.
Und er ist vollständig gebucht,
Ja, kann man sich vorstellen.
wie man sich aktuell vorstellen kann. Und man merkt, die Anzahl der Ausschreibungen für diese Sprachen gehen einfach höher, weil Unternehmen diese Erfahrung machen, dass sie Leute kontaktieren und immer wieder Absagen bekommen und dann sagen, okay, wir stellen das jetzt öffentlich, sollen meinetwegen alle, unseretwegen alle wissen, dass wir einen ukrainischen Übersetzer suchen. Wir finden nämlich niemanden.
Ja.
Und das ist das Interessante am Übersetzermarkt. Während es halt eben auf dem Beratermarkt wirklich mehr oder weniger über Networking und Mund-zu-Mund-Propaganda gehen muss,
Ja.
weil man ganz oft mit Unternehmensgeheimnissen zu tun hat.
Ja, stimmt. Daran habe ich eben gar nicht gedacht, als du sagtest, auch dass es viel über Mund-zu-Mund-Propaganda geht. Klar, da kannst du dich schwierig Auch, also du kannst dich natürlich proaktiv bei Leuten, bei Firmen melden und sagen, hey, wie sieht's aus? Ist das gerade was, was ihr in eurem Unternehmen braucht? Aber das ist natürlich so ein bisschen, da musst du halt viel streuen und hoffen, dass dann, dass du mal triffst, ne?
Und vielleicht auch ein schmackhafteres Land als Serbien anzubieten. Also man muss dann schon gucken, okay, welches Unternehmen interessiert sich konkret? Ich glaube jetzt irgendwie, wenn Freelancer in Frankreich, die gute Deutschkenntnisse haben, können Frankreich, glaube ich, besser verkaufen, als ich jetzt Serbien verkaufen kann. Also ich bin dann schon, ich versuche schon Mandanten zu finden, wo die Branche spezifisch von dem Markt hier profitieren kann. Oder von den Nachbarländern. Also ich habe auch lange Zeit, also Tschechien bearbeite ich natürlich auch mit, aber da ist die Anfrage nicht so groß tatsächlich.
Für mich wäre noch interessant, in Serbien ist die, wir haben schon im Vorgespräch so ein bisschen, deswegen vielleicht als Kontext für die Hörer, wir haben uns schon ein bisschen darüber unterhalten, wie ist Freelancing in Serbien so, was sind da so Unterschiede. Und ich würde das gerne auch nochmal im Podcast ein bisschen thematisieren, weil ich es immer interessant finde, als Freelancer über den Tellerrand zu gucken und zu schauen, wie ist das in anderen Ländern Europas, wie ist Freelancing auch so als globales Thema vielleicht gesehen. Wie ist das, was sind so die größten Unterschiede in Serbien, würdest du sagen, zum Freelancing? Natürlich die Preise, da haben wir, das ist so ein bisschen naheliegend, dass es sich an den Lebenskosten orientiert, ne?
Definitiv, also an den Lebenskosten beziehungsweise auch einfach am Vollzeitgehalt. Also ich hatte schon im Vorgespräch erwähnt, das durchschnittliche Netto-Vollzeiteinkommen liegt bei 630 Euro. Das heißt, alleinig schon, wenn ein Freelancer in Serbien auf 1000 Euro netto kommen kann durch seine Dienstleistungen, hat man sich schon mal von den Klingen der Vollzeitarbeit befreit. Also da geht es erstmal darum. Andererseits geht es auch oftmals darum, dass serbische Freelancer auf dem Weltmarkt eine sehr, sehr praktische Positionierung haben. Also jetzt in Serbien ansässige Freelancer, weil Serbien dann doch einen relativ hohen Bildungsstandard hat als europäisches Land. Aber gleichzeitig niedrigere Kosten. Also der IT-Sektor ist hier ganz stark. Es gibt sehr viele IT- und Technikunternehmen, die sich hier niedergelassen haben, um Vollzeitarbeitskraft zu nutzen. Und natürlich sehen auch Freelancer da halt eben die Möglichkeit, sich zu etablieren auf dem Markt. Und in vielerlei Hinsicht wird Serbien halt eben so ein bisschen als Zwischenschritt genutzt. Weil klar, unsere Gehälter sind nicht die günstigsten. Also es gibt auch Länder, wo das Durchschnittseinkommen bei 200 Euro im Monat liegt. Aber in diesen Ländern leidet dann die Bildungsqualität. Oder auch die Qualität, also die Qualität von Englischkenntnissen.
Also du würdest sagen, es gibt ein gutes Verhältnis zwischen fachlicher Bildung und Preisen.
Ja, also das Preis-Leistungs-Verhältnis der Freelancer ist,
Genau, das
ist
ist ein besserer Ausdruck dafür, ja.
Ist ein besserer Ausdruck dafür, weil ich würde wirklich sagen, dass, also es gibt halt eben auch oftmals die Aussage, dass Bildung in westeuropäischen Staaten prinzipiell besser ist als in den osteuropäischen Staaten. Das würde ich nicht so unterschreiben. Und ich glaube, dass das so der größte Vorteil ist. Also das Land ist weit genug entwickelt, um gute Fachkräfte auf den Markt zu bringen und diese Fachkräfte können günstigere Preise anbieten, weil man mit 1000 Euro schon weit über dem Durchschnitt ist und sich schon ein angenehmes Leben leisten kann. Und dann, wenn man sich natürlich als Freelancer aufbaut, hat man halt eben Möglichkeiten, auch bis zu 2000 Euro netto zu kommen, was mit einem Vollzeitjob nahezu unmöglich ist. Also, ja, ich glaube, ich kenne niemanden, der Vollzeit arbeitet und auf so ein Gehalt kommt.
Würdest du sagen, dass die meisten Serben, die freelancen, für internationale Kunden arbeiten, oder ist das, kann man das schwierig sagen?
Ich würde tatsächlich sagen, die meisten arbeiten tatsächlich für internationale Kunden, weil dort ist halt eben das größte Potenzial.
Ja.
Es gibt auch immer wieder deutsche Unternehmen, die hier Freelancer abgreifen
Ja.
mit ihren Preisen.
Ja, jetzt wo du es sagst, ich
Und
glaube, ich kenne auch ein paar Unternehmen oder Agenturen auch, die das immer mal wieder so einkaufen als eine günstigere Option.
als günstigere Option, es gibt auch sehr viele Leute, die lagern auch, also es gibt ja, es gibt ganz oft, ich sehe sehr, sehr oft, interessanterweise, auch als ich in der Türkei gelebt habe, so wie hier, sehe ich ganz oft von deutschen Unternehmen Werbungen als Customer Support Agent zu arbeiten, also mehr oder weniger als freiberuflicher Callcenter-Mitarbeiter zu arbeiten.
Ja.
Und die bieten dann 15 Euro die Stunde, was für Freelancer ein absoluter Wow-Satz ist.
Damit hast du schon einen stabilen Stundensatz in Serbien, um deine Lebenskosten und so weiter zu decken.
Definitiv, definitiv. Weil wer für 15 Euro die Stunde arbeitet, muss im Monat 100 Stunden arbeiten und ist bei 1500 brutto, wenn ich das netto runterbreche, sind das dann etwa 900 netto.
Dann
Und
gehörst du
das.
schon zu den Top% wahrscheinlich, ne? Weil dadurch, dass du ja das Durchschnittseinkommen die Hälfte ist.
Also man ist dann wirklich sehr, sehr gut aufgestellt.
Das heißt,
Also
Freelancing ist da wirklich ein Weg in ja, besseres Einkommen einfach, ne? Ein besseres Leben.
Freelancing ist halt eben ein Weg aus der Armut raus.
Ja.
Also wirklich, das ist, glaube ich, auch so der Hauptgrund, warum hier viele Leute Freelancer werden.
Das wäre jetzt die nächste
Und
Frage gewesen. Wie ist da so die, also ich wirst jetzt keine Zahl wahrscheinlich haben, aber so, das wird mehr sein als in Deutschland, oder? Der Anteil der Selbstständigen?
es wird definitiv, wahrscheinlich ist er höher. Viele, viele Freelancer arbeiten auch nebenberuflich. Also für viele ist es durchaus attraktiv. Das hat aber auch mit der steuerlichen Lage zu tun.
Ja.
Für viele ist es attraktiv, einen Vollzeitjob zu haben und dann neben dem Vollzeitjob nochmal freiberuflich dazu zu verdienen. Und eigentlich, das ist aber so weit verbreitet mit der Selbstständigkeit. Also bei uns, also es gab vor kurzem den Skandal, dass ein erstaunlich hoher Prozentanteil von Ärzten, die in staatlichen Institutionen arbeiten, nebenberuflich privat noch arbeiten.
Ja.
Also, das ist so ein bisschen all across the board, weil man halt eben mit dem Durchschnittsgehalt nicht überleben kann und mit dem Mindestlohn erst recht nicht. Und deswegen hat jeder hier irgendwie einen Nebenverdienst oder einen Side-Hustle.
Okay.
Deswegen finde ich es schwierig, die Anzahl der Freelancer zu schätzen, weil irgendwie
Ist jeder so ein bisschen Freelancer?
jeder ist so ein bisschen Freelancer. Also jeder versucht irgendwie zur Seite irgendwie an Geld ranzukommen. Und jeder hat irgendetwas, was er nebenbei macht. Also auch die Anzahl an Frauen, die hier nebenberuflich Make-up-Artist werden, um halt eben irgendein kleines Business nebenbei zu haben, das
Ja.
ist mehr oder weniger in meiner Generation mittlerweile schon der Standard geworden.
Okay, krass. Guck mal, das finde ich so sehr, sehr interessante Einblicke, weil das kriegst du ja sonst auch nicht mit. Also einfach, wie es in anderen Ländern so der Standard ist. Hier hast du ja so, würde ich sagen, in Deutschland hast du den Standard, dass Leute ja sehr aufs Angestelltenverhältnis ausgerichtet gebildet werden, ne? Also unsere Schulbildung lehrt in der Regel, ein Angestellter zu werden. Und das ist auch die überwiegende Mehrheit. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent der Deutschen selbstständig sind und nebenbei noch dann was machen. Das ist gut, da müsste man dann vielleicht noch mit reinrechnen oder so. Aber hier ist das eine ganz andere Dynamik. Und hier kannst du natürlich durch deine Selbstständigkeit, also hier ist das, würde ich sagen, recht gleich. Klar, du kannst ein höheres Einkommen erzielen als Freelancer, aber das ist hier, glaube ich, selten die Motivation. Also das ist dann eher wieder Gründertum und Selbstständigkeiten, in die sie so Produkte oder sowas innehaben. Aber so dieses reine, ich bin jetzt zum Beispiel Programmierer und ich gehe jetzt werde jetzt Freelance-Programmierer aus reinen Gründen des höheren Gehalts, das höre ich zumindest selten, diesen Grund.
Ich glaube, der Grund dafür ist einfach, dass in deutschen Angestelltenverhältnissen einfach normale, angenehme Arbeitsbedingungen geliefert werden.
Und gute Bezahlung sozusagen zum Vergleich zu den Lebenskosten meistens, ne?
Genau. Und hier reicht vieles vorne und hinten nicht. Und Leute nehmen immer einen zweiten Job an und versuchen, das alles irgendwie auszubalancieren.
Ja.
Ich glaube, dass das auch mit dieser Thriftiness zu tun hat. Also, dass man irgendwie zurechtkommen muss.
Das ist ja immer was, wovor Freelancer hier in Deutschland zum Beispiel Angst haben, dass eben in anderen Ländern, wo die Lebenskosten niedriger sind, der Bildungsstand und die fachlichen Kenntnissen aber absolut mithalten mit denen in Deutschland, dass das sozusagen dazu führt, dass man langfristig nicht mehr konkurrenzfähig ist. Da haben wir aber auch schon im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, dass mein Punkt wäre da so, dass es ja trotzdem noch Dinge gibt, die einfach, also wenn jetzt ein Dachunternehmen zum Beispiel was beauftragt, dann ist der Vorteil, wenn sie jetzt einen deutschen Freelancer beauftragen, dass natürlich viele Dinge schon gesetzt sind, was die Arbeitsweise angeht, dass die Kommunikation angeht und so weiter. Die werden sich tendenziell wahrscheinlich eher für einen Freelancer im Inland entscheiden, je nach Projekt. Ne? Das ist auch die Frage immer, worum es geht. Aber zum Beispiel als deutscher Freelancer macht es meiner Meinung nach selten Sinn, im Ausland sozusagen nach Kunden zu suchen. Kommt drauf an, wenn du hast gesagt, skandinavische Länder haben einen höheren Lebenskosten und so weiter. Ne? Da ist es dann auch teurer, wenn man in-house, sag ich schon, im Inland nach Freelancern guckt.
Klar, also ich kenne es aus meiner eigenen, ich meine, da werden wir wieder theoretisch bei diesen 15 Euro setzen.
Ja.
Es gibt halt eben Unternehmen, das ist in Deutschland lächerlich, einen Freelancer mit 15 Euro zu bezahlen. Aber es gibt tatsächlich Unternehmen, die, wenn sie diese Leistung für 15 Euro haben möchten, sie ja irgendwo theoretisch einkaufen können.
Ja.
Zum Teil arbeite ich da leider ein bisschen gegen die Dach-Community.
Okay.
Und helfe auch meinen Mandanten hier in Serbien geeignete Freelancer zu finden.
Mhm.
Auch weil ich aber hier wiederum Leuten helfen möchte, aus der Armut zu kommen. Es ist alles nicht so einfach. Genau, also ich würde sagen, was ich immer bei mir als Unique Selling Point nehme, ist die Tatsache, dass ich in beiden Ländern gelebt habe, ich beide Märkte kenne und ich in beiden Sprachen fließend spreche und dementsprechend dann sozusagen einem Dachunternehmen mich als vertrauenswürdiger Partner präsentieren kann.
Mhm.
Und ich glaube, das ist genau das, wo auch deutsche Freelancer oder Freelancer im Dachbereich ihren Wert legen sollten oder ihren Unique Selling Point drauf legen sollten, dass sie halt eben aus dem Dachbereich stammen, den Markt kennen, Vertrauen aufbauen und dann halt eben qualitative Mandanten finden, die diesen Preis zahlen wollen. Weil Mandanten, die einfach nur das günstigste Angebot haben wollen, die müssen dann nun mal outsourcen.
Ja, genau.
Und die werden auch outsourcen. Also wer 15 Euro bietet, wird sich nicht auf einen normalen Stundensatz hochhandeln lassen.
Mhm.
Also selbst wenn man dann 30 sagt und das Doppelte verlangt, die suchen dann schon hier bei mir um die Ecke. Nach jemandem, der die Sprache gut genug beherrscht.
Mhm. Das ist immer so der schmale Grat, was wird gesucht und immer die Frage, nimmt man sich dann eigentlich überhaupt was weg gegenseitig oder nicht? Also ich finde das in vielen Fällen, wo Leute dann gleich Panik bekommen und sagen, da bin ich nicht konkurrenzfähig und so weiter, muss man einfach, finde ich, genauer hingucken und sagen, wer sind denn überhaupt deine Kunden? Sind das überhaupt die gleichen Leute, die outsourcen? Und ich glaube, das kann man in vielen Fällen verneinen. Das sind andere Kunden, das sind andere Vorstellungen und auch andere Anwendungszwecke.
Definitiv. Also natürlich, der Vorteil, den das Outsourcing nach Serbien bringt, auch vor allen Dingen bei der Bildung, ist zum Beispiel, dass sehr viele Leute, die Germanistik studiert haben hier, die theoretisch selbst einen Doktortitel haben, können trotzdem Preise anbieten, die ein frischer Selbstständiger in Deutschland nicht zum Überleben anbieten kann.
Na, du sagtest im Vorgespräch, man kriegt einen Senior-Freelancer für 30 Euro die Stunde schon. Ne? Das ist schon ein Unterschied. Das ist hier, geht hier ab, wenn du Glück hast, 70 Euro, tendenziell sehr viel höher.
Definitiv. Also bei Senior-Freelancern kann man ja eigentlich in Deutschland schon mit dreistelligen Zahlen rechnen. Und hier 30, 35. Also ich hatte einmal ein Gespräch mit einem potenziellen Mandanten hier und habe da schon auch bei meinem Stundensatz ein bisschen runtergeschraubt und 44 Euro angeboten. Und das war dann schon Wucher. Wobei ich sagen muss, dass ich auch falls serbische Unternehmen mit mir zusammenarbeiten wollen, serbische Unternehmen bei mir auch den Vorteil haben, dass ich den deutschen Markt auch schon mittlerweile sehr gut kenne. Und Freelancer, die hier ansässig sind und hier ihr ganzes Leben verbracht haben, vielleicht Deutschkenntnisse mitbringen, aber das noch lange nicht heißt, dass sie den Markt für sich entdeckt haben.
Was man ja sagen muss, was sicherlich so ist, dass die serbischen Freelancer dann aber auch, wenn sie den Großteil ihres Umsatzes hier machen, auch die Steuern hier zahlen müssen, ne? Wahrscheinlich. Da kenne ich mich jetzt auch nicht gut genug aus, wie das genau geregelt ist, aber könnte ich mir vorstellen, dass es da so eine. Weißt du dazu mehr? Kannst du dazu was sagen?
Also es gibt prinzipiell, was die Umsatzsteuer angeht, einfach nur simples Reverse-Charge-Verfahren.
Genau. Aber Einkommensteuer
Also
ist dann einfach im Inland, also das ist dann egal, dass die Einkünfte sozusagen überwiegend oder fast nur zum Beispiel mit deutschen Kunden erzielt werden, ist das ist egal.
das Einkommen wird trotzdem in Serbien versteuert.
Okay.
Und wie man es nimmt, ist das entweder gut oder schlecht, je nachdem.
Da habe ich jetzt tatsächlich auch keine wirkliche Meinung zu. Also müsste man sich mal die Pro- und Contra-Argumente für anhören.
Also prinzipiell, um es für die Zuhörer am simpelsten zusammenzufassen, Serbien hat ein Flat-Tax-Prinzip. Das heißt, wenn man im Jahreseinkommen so liegt, dass man mit der serbischen Flat-Tax genug verdient, um unter dem deutschen Steuersatz zu liegen, Win-Situation. Verdient man eher weniger, zahlt man bei der serbischen Flat-Tax sehr deutlich mehr als in Deutschland. Ich meine, ich bin ehrlich, ich habe ab und zu so ein gewisses Schuldgefühl, dass ich zwar mein Einkommen ja also steuerlich gesehen erziele ich mein Einkommen in Deutschland, weil ich auch in Deutschland den Sitz habe und versteuere das Ganze in Deutschland. Das heißt, die Straßen, auf denen ich nicht fahre, werden von meinen Steuern finanziert. Die Straßen, auf denen ich fahre, werden nicht von meinen Steuern finanziert. Und da kriege ich schon manchmal so ein leichtes Schuldgefühl. Gut, aber ich versuche natürlich so viel wirtschaftliche Aktivität in mein Heimatland zu bringen, wie es nur möglich ist. Aber ich
Durch deinen
selbst
Job machst
trage
du das
dazu
ja
nichts
auch.
bei.
Also,
Durch
ne,
meinen Job
dein
mache ich
Job ist
das.
ja genau das eigentlich, dass du dabei hilfst, den Wirtschaftsstandort Serbien zu stärken.
Genau, und auch irgendwann mal fragt man sich dann doch so, vielleicht sollte ich doch ja Steuern hier zahlen, etc. Wobei ich arbeite aktuell 2023, will ich mich nämlich auch hier selbstständig machen und dann quasi zwei Freelancer-Sitze haben.
Naja,
Das
ich meine,
geht
dein Wohnort ist ja eh so
tatsächlich.
fluide. Du bist ja sowieso nicht gebunden. Also, das lohnt sich bei dir ja fast schon gar nicht, da irgendwas lokal anzumelden, weil wenn du sagst, du willst sowieso noch viel sehen und hast gar nicht die Ambition, langfristig an einem Ort zu bleiben, dann für irgendeinen Ort muss man sich ja entscheiden, wo man dann zahlt, ne?
Das stimmt und das ist bei mir aktuell Deutschland, wobei ich halt eben selber überlege, mich in Serbien nochmal zu gründen, also dass ich quasi meine deutschen Mandanten weiterhin über den deutschen Standort bleiben, ich mich aber in Serbien gründe, um weiterhin Mandanten hier für einen günstigeren Preis zu holen. Also ich versuche gerade mir eine steuerliche Ersparnis auszurechnen, wie ich an meinem Stundensatz feilen kann, um leistbar zu werden für Klienten hier. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht und dann bleibe ich weiter im Dachbereich. Also das wird auch alles schon so stimmen, aber genau.
Also kann man auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken, ne, wenn du sagst, das gibt dir ein besseres Gefühl, beziehungsweise das findest du einfach fairer, diese Art des Umgangs. Aber ich glaube, das lässt sich schon auch so vertreten, wie du das jetzt gemacht hast. Also wie gesagt, du tust ja auch für deinen Standort so einiges mit deinem Job. Stefan, ich habe zum Ende jeder Folge eine Frage, die jeder Gast gestellt bekommt, unabhängig jetzt vom Thema, über das wir jetzt geredet haben. Und zwar dein ultimativer Tipp für Freelancerinnen und Freelancer, wenn du jetzt deine bisher gesammelte Erfahrung und dein Wissen auf einen Tipp beschränken müsstest.
Uff, mein ultimativer Tipp für Freelancer.
Ja, lass dir ruhig Zeit. Also, du kannst dir ruhig einen Moment nehmen, darüber nachzudenken. Manchmal, was ich damit, ich hätte diese Frage ja auch zum Beispiel vorab schicken können, aber das Schöne ist, dass dann jetzt so eine Impulsantwort meistens kommt und das ist in der Regel auch das, was die Leute dann am klarsten in ihrem Kopf haben als Tipp, weißt du?
Ich hab tatsächlich was im Kopf. Also das Erste, was mir kam, ist, glaub nicht jedem oder vertrau nicht jedem. Und
Okay.
was ich damit meine, ist, es gibt, als ich angefangen habe mit dem Freelancing, es gibt so viel Input.
Ja, das stimmt.
Und das Traurige ist auch, dass vieles von diesem Input ist auch einfach nur Werbung. Ich habe das Gefühl, ganz oft versuchen Unternehmen einem, sei es irgendeine Software fürs Freelancing, sei es irgendein Kurs für Freelancer. Viele versuchen einem ihr eigenes Freelance-Produkt zu verkaufen.
Ich übrigens auch.
Und
Um das jetzt mal so clever einzuhaken.
du übrigens auch.
Ja.
Und nicht alle diese Angebote sind das Richtige für einen.
Ja.
Es gibt auch durchaus den ein oder anderen Scam, aber nicht alle Angebote sind was für einen. Also zum Beispiel, ich habe in meinem VWL-Studium und beim Rechnungswesen sehr, sehr viel Spaß an Steuern gefunden. Und ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe mit dem Freelancing, einfach ganz oft gehört, dass ich mir so eine Accounting-Software zulegen sollte oder dass ich mal mit dem Steuerberater sprechen sollte. Und erstens habe ich die Software nie gebraucht, weil ich einfach gerne meine Buchführung selber mache und habe herausgefunden, dass es für mich das Richtige ist. Und zweitens, ich habe mich kurz mit Steuerberatern zusammengesetzt und mehr oder weniger für mich dann eine passende Lösung gefunden, aber war auch so a meeting that could have been an email. Was ich letztendlich sagen möchte, ist quasi, für einige Freelancer ist sowas super, einige Freelancer brauchen so etwas nicht. Und das ist, glaube ich, das, was ich Freelancern mitgeben würde. Also nicht allem glauben und man braucht nicht alles. Man braucht nicht alles. Man
Das stimmt.
braucht wirklich die gezielten Dienstleistungen, die für das eigene Business wichtig sind.
Ja, guck mal, ich sag zum Beispiel immer, auch so, ich habe zum Beispiel auch mal einen Online-Kurs für Freelancer gemacht. Ich habe aber auch im gleichen Zug in der Promotion gesagt, dass alles, was da drin erzählt wird, das gibt es auch so for free. Und ihr könnt auch einfach Podcast-Folgen anhören, weil ich erzähle da auch nichts anderes als in dem Podcast, in dem Kurs. Der ist nur in einem anderen Medium aufbereitet. Also da musst du dir zum Beispiel dann jetzt nicht irgendwie 20, 30 Folgen anhören, wo ich diese Sachen über, ne, 20 Gespräche, 30 Minuten erzähle, sondern da ist es dann irgendwie geballt in einem Kurs. Aber ich sage zum Beispiel auch, du brauchst nichts. Also du brauchst keinen Kurs kaufen, du brauchst kein Coaching-Programm. Das sind alles Dinge, die dir helfen können. Das muss man evaluieren. Ich finde es, bin auch nie ein Fan davon, wenn das so angepriesen wird. Das ist jetzt die Lösung, damit du als Freelancer durchstartest. Beziehungsweise das brauchst du unbedingt, damit du als Bedingung genannt. Ne? Sonst kannst du nicht durchstarten. Sonst gibt ja auch so Coaches und auch so vor YouTube-Videos, wo dann irgendwie gesagt wird, wenn du das noch nicht ausprobiert hast und du nicht bereit bist, diesen Betrag für mein Coaching auszugeben, dann wundere dich auch nicht, dass du nicht erfolgreich bist und so. Das finde ich ganz schlimm. Also da triffst du bei mir auch einen Nerv. In meinem Beispiel zum Beispiel, ich verkaufe ja auch ein Produkt. Ne? Mit Goodlands ist es auch ein Freelancer-Tool, ist hier im Podcast auch kein Geheimnis. Das ist sozusagen mein Lebensunterhalt mit, also, ne, ich habe Freelancer ab und zu auch nochmal, aber das ist zum Großteil, wie ich mein Einkommen erziele. Und da sage ich auch nicht, dass das jeder Freelancer braucht. Da ist es einfach, ich sage, wir haben ein gutes Produkt gebaut, damit kannst du dir deinen Alltag einfacher machen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel im Ausland sitzt und ganz andere Steueranforderungen hast, dann ist das nicht das richtige Produkt für dich. Brauchst du es auch nicht.
Genau, und vor allen Dingen, was Freelancer-Kurse angeht, so ja, wir haben alle etwas gemeinsam, aber wir sind auch alle unterschiedlich. Und ich glaube zum Beispiel, ich würde einem freiberuflichen Übersetzer raten, eine Fortbildung im Übersetzen zu machen, um die Skills zu verbessern, und einem freiberuflichen Unternehmensberater Networking-Events. Also jeder Freelancer, ich glaube schon, dass man muss halt eben gucken, was brauche ich für meine Branche für Skills. Also
Man muss immer bei der Freelancing-Zielgruppe musst du halt leider immer so ein bisschen pauschalisieren, weil Freelancing ist ja im Prinzip auch der Handwerker oder die Handwerkerin oder wer auch immer, ne? Das ist ja theoretisch alle Leute, die einfach freiberuflich ihr Ding machen, also One-Man-Show oder One-Woman-Show. So, und das musst du jetzt versuchen bei der Ansprache oder wenn du auch jetzt hier Content im Podcast machst, da musst du im Prinzip schaffen, dass sich diese Leute alle abgeholt fühlen, auch thematisch so. Und das funktioniert halt, habe ich mich irgendwann von verabschiedet, das funktioniert halt einfach nicht, weil du kannst nicht immer jede Sache abdecken. Ich sage dann immer, das kann bei dir anders sein oder da ist vielleicht die Ausnahme, ne? Zum Beispiel, wenn ich hier Kundenakquise-Tipps gebe, so SAP-Freelancer, die haben so viel zu tun, das ist, erübrigt sich eigentlich. Das ist dann vielleicht eher für Branchen, wo dann einfach Kundenakquise auch schon notwendig ist, sonst hat man kein Geschäft oder so. Ja.
Definitiv.
So ein Drahtseilakt.
Und genau, und deswegen mein Tipp: nicht jedem glauben, nicht alles in Anspruch nehmen, sondern halt eben spezifisch in seiner Branche arbeiten oder in seinen Branchen. Also es ist nicht schlimm, mehrere Branchen zu haben,
Nee.
aber halt eben zu schauen, was ist das, was ich brauche. Also natürlich gehe ich und das plumpeste Beispiel: ich als freiberuflicher Übersetzer mache immer wieder ab und zu den einen oder anderen Sprachkurs, um einfach meine Übersetzungsfähigkeiten aufzufrischen und auf dem aktuellsten Stand zu halten, sozusagen. Und das ergibt Sinn. Also, genau.
Würde ich mich anschließen. Ich würde es vielleicht so formulieren, dass ich sage, glaub nicht, also geh nicht blind irgendwelchen Instanzen, sei es jetzt Coaches, Gurus, es gibt ja, ne, in der selbstständigen Bubble auch einfach viel so absolute und objektive Aussagen, die also natürlich nicht objektiv gelten, aber wo Leute dann sagen, so muss es sein, so musst du es machen und so. Das hast du ja auch gerade eigentlich genau gesagt, dass man da nicht einfach blind hinterherläuft, sondern sich das rausnimmt, was man plausibel findet, selber hinterfragt, ob das auch im eigenen Weltbild plausibel erscheint und ob das für einen überhaupt was nützt und nicht einfach blind losgehen und Leuten jeden Tipp abnehmen, weil sie vorweisen können, dass sie schon 3 Millionen Exits hingelegt haben oder schon so und so viel 100.000 im Monat. Das ist mal eine gute Validierung also ne, das zeigt, dass die schon auf jeden Fall, dass da was dahinter ist. Aber das heißt noch nicht, dass die Tipps, die sie euch geben, auch für euch funktionieren. Ja.
Natürlich, und es gibt auch immer den Survivorship Bias.
Ja,
Und
stimmt. Da sagst du was.
tatsächlich kann ich diese Note mit einem serbischen Sprichwort enden.
Ja,
Wir
mach,
sagen
das ist, finde ich, sehr gut.
im Serbischen immer, dass es Leute gibt, die Nebel verkaufen.
Ja.
Oder Nebelverkäufer. Und ich glaube, wenn man mit dem Freelancing beginnt, ist man ja erstmal in diesem wirklich dichten Nebel, bevor sich Dinge herauskristallieren sehen. Und dann muss man halt eben auf diese Nebelverkäufer achten. Also nicht, um noch mehr Verwirrung zu stiften.
Finde ich gut. Ja, also voll. Das ist halt leider Leute, die halt unsicher sind, und das bist du einfach, wenn du startest und du noch keine Erfahrung hast, die sind natürlich sehr anfällig dafür, sich bei vielem schon direkt Sachen erzählen zu lassen, und da werden dann Glaubenssätze einfach übernommen, weil man so keine Referenzwerte hat oder auch einfach noch nicht die Erfahrung. Ja, finde ich einen sehr guten Tipp. Ich glaube, das war auch so noch nicht da. Ich habe ja jetzt schon 171 Gespräche hier geführt. Da haben wir ja schon sehr unterschiedliche Sachen gehabt, die sich auch oft wiederholt haben. Aber das war so noch nicht da, glaube ich. Finde ich einen guten Take.
Da freut es mich tatsächlich, dass trotz der Tatsache, dass du das so lange machst, dass ich eine originelle Antwort mitgeben konnte.
Ja. Und ich glaube auch, es wurde bisher noch kein serbisches Sprichwort zitiert, ne? Also insofern, da hast du doppelt gleich Originalität.
Ach, das ist ja auch mein Unique Selling Point.
Genau. Ich finde, das ist eine schöne, wenn man dann den roten Faden am Ende durchzieht in der Folge. Haben wir ein gutes Ende gefunden. Stefan, wo findet man dich denn, wenn man mit dir arbeiten möchte?
Wenn man mit mir arbeiten möchte, findet man mich unter stefanradakovic.com.
So spricht man den Nachnamen übrigens richtig aus, falls ihr euch fragt.
Man findet mich auf LinkedIn. Mhm. Und nur kleine Achtung, privat bin ich Schriftsteller. Mhm. Das heißt, wenn man meinen Namen googelt, kommen dann meine Bücher und mein Blog raus.
Ach, cool.
Das sind aber dann Romane und eher persönliche Sachen, aber
auf Deutsch oder andere?
Englisch tatsächlich.
Ah, okay.
Vorrangig auf Englisch. Ich habe mich in der zeitgenössischen englischen Literatur wiedergefunden.
Ganz leichte Kost.
Auch ganz leichte Kost. Das hat aber jetzt nichts mit meinem Freelancing zu tun, obwohl natürlich, gut, vielleicht als Disclaimer, ne?
Ja.
Von dem Buch kommt natürlich auch der ein oder andere Euro rein. Mhm. Aber
ja, genau. Wenn es euch interessiert, ne? Kann ich auch verlinken, wenn du möchtest. Ansonsten findet man es ja auch, wenn man es googelt. Aber
wenn man es googelt, findet man es auch. Wer zufälligerweise auf meinen Autorenseiten landet, kann halt eben trotzdem mich auch darüber kontaktieren. Ich packe das dann einfach in die richtige E-Mail-Inbox und antworte dann mit meiner geschäftlichen Mail.
Perfekt.
So findet man mich dann irgendwie.
Ihr werdet es auf jeden Fall finden. Ist alles in den Shownotes. Ich bedanke mich bei dir, dass du hier warst. Sehr interessante Folge. Und ich glaube, das ist ein guter Blick über den Tellerrand für alle Hörer mal, dass man einfach mal versteht, wie das auch außerhalb von Deutschland so alles läuft und die Dynamik. Und davon kann man viel lernen, denke ich.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wenn du mal in Belgrad bist, dann definitiv melden. Dann
sag ich Bescheid.
Kann man auch mal persönlich quatschen. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall.
Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, sehr gerne in unserer Facebook-Community, Freelancer Kooperation und Austausch heißt die. Wir haben auch einen Slack-Workspace, der ist auch verlinkt. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.